Hallo und herzlich willkommen bei 12 Pfoten, eurem Haustier-Podcast, heute bei Folge 8. Folge 8 ist für mich, naja, es wird sich vielleicht ein bisschen doppeln Folge, weil es ist für alle die, die jetzt gerade einen Hund sich neu zugelegt haben, die Familie quasi vergrößert haben und ja, irgendwie sich nicht vollständig informiert haben. Sagen wir es mal so. Gut, die Frage ist auch wiederum, wie will man sich vollständig denn informieren, wenn man gar nicht weiß, was man alles wissen muss? Also kommt heute einmal das kleine Einmaleins der Hundeanfänger. Für mich persönlich ist es wichtig zu wissen, dass es einen Hundeführerschein gibt. Bestimmt wurdet ihr darauf schon aufmerksam gemacht, entweder schlauerweise beim Kauf oder auch spätestens, wenn ihr den Hund anmeldet, über eure Stadt, also über das Veterinärsamt, weil der Hund muss Steuern zahlen und ihr bekommt dann auch eine Steuermarke. Spätestens dann, wenn ihr angegeben habt, was ihr für einen Hund habt, die Größe, das Gewicht, alles, was die wissen wollen, werdet ihr informiert, ob der Hund größer wie 40 cm ist oder schwerer wie 20 Kilo wiegt. Ist diese 40-20-Formel erreicht, braucht ihr einen Hundeführerschein. Es ist nach Bundesland natürlich immer anders und ich glaube, also Länder anders sowieso, aber in Deutschland ist das so, bei uns in Nordrhein-Westfalen muss man dann einen Hundeführerschein haben, der so beinhaltet ist, dass man verschiedene Fragen beantworten muss. Diese Tests machen ausgewählte Tierärzte oder Tierkliniken. Dort kann man sich dazu anmelden, hingehen, anmelden. Und es ist, wenn man sich das vorstellt, ähnlich wie die Theorie von einer Führerscheinprüfung. Du bekommst Fragen gestellt und musst diese dann beantworten. Zum Üben ist natürlich vieles im Internet schon vorhanden. Es gibt Testfragen und eigentlich ist es nicht so schwer. Aber man sollte sich, glaube ich, schon einmal kurz angeguckt haben, was man da für Testfragen bekommt. Also ich empfehle immer, das Internet doch nochmal mit einzubeziehen. Auch wenn die erste Frage ist in Richtung, woher stammt der Hund ab, Wolf, Kamel oder Pferd, ist diese Frage vielleicht mega einfach, aber es gibt andere Fragen, wo dann mehrere Auswahlmöglichkeiten sind, wo Abbildungen sind, ob das gerade ein aggressives Tier ist oder ein spielerisches Tier ist und so. Und ja, diesen Hundeführerschein müsste man dann machen. Eigentlich sollte auch also wenn ihr in der Familie lebt und der Partner geht auch mit dem Hund, ist es empfehlenswert auch, dass dieser ihn macht. Unterm Strich, glaube ich, reicht es, wenn der eingetragene Besitzer dieses Tiers einen Hundeführerschein vorlegen kann. Die Kopie müsstet ihr dann auch ans Veterinärsamt schicken, aber da steht alles dabei. Weiter ist es wichtig, dass bei einem Hund, der diese 20-40-Formel erreicht hat, eine Haftpflichtversicherung vorliegt. Dies ist verpflichtend für diese Hunde. Alles, was da drunter ist, was klein ist und süß und eigentlich sind sie ja alle süß, aber alles, was da drunter ist, braucht nicht verpflichtend eine Haftpflicht. Empfehlenswert wäre es dennoch. Beispiel, auch wenn man meint, ja, mein kleiner Hund, der Dackel, was soll der denn schon groß ausrichten? Lasst ihn nur irgendwie versehentlich mal über die Straße laufen und ein anderes Auto weicht aus und fährt einem anderen rein. Ihr tragt die Schuld und müsst bezahlen, weil ihr habt es durch euren Hund ausgelöst und daraufhin oder deswegen sind diese Versicherungen sehr wichtig. Zusätzlich ist es auch immer wichtig, eine zu haben, weil du weißt nie, wann dein Hund mal einen anderen Hund angreift, verletzt, beißt oder eine Katze oder so. Und es ist empfehlenswert, dann versichert zu sein, weil dann übernehmen die ganzen Kosten. Des Weiteren, wenn ihr einen Hund übernommen habt, sei es aus dem Tierschutz oder vom Züchter, empfehle ich euch immer, und es ist auch meines Wissens in allen Verträgen vorgeschrieben. Also ich habe nicht alle Verträge in meinem Leben bisher gesehen, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ob es jetzt vom Züchter ist oder vom Tierschutz, bedeutet eigentlich, dass man zum Tierarzt geht und einen Check machen lässt. Bei den Tierschutzhunden würde ich euch auch immer empfehlen, nehmt den Impfpass mit, lasst ihn kontrollieren, guckt wegen einer Entwurmung, fragt nach wegen den Reisekrankheiten, ob man die nochmal checken muss. Das ist ganz wichtig. Bei dem Tierarzt solltet ihr dann auch überprüfen lassen, ob der Hund gechippt ist und ob die Chipnummer identisch ist mit dem, was im Impfausweis steht. Dieser Chip beinhaltet eine Nummer. Nur eine Nummer. Kein Namen, keine Adresse, nichts. Angenommen, euch läuft der Hund weg, und jemand findet ihn und liest oder lässt diesen Chip auslesen, so bekommt er nur diese Nummer. Wenn jetzt dieses Tier bzw. diese Nummer bei tasso.de oder bei anderen Haustierregistern, ich hatte darüber schon mal gesprochen, registriert ist, besteht die Möglichkeit, dass euer Hund wieder nach Hause findet, weil dann ist die Nummer wirklich irgendwo registriert und auffindbar. Zusätzlich, wenn man bei Tasso das Tier registriert, bekommt man eine Tasso-Marke, das ist ganz praktisch, da ist eine individuelle kleine Nummer drauf, woraufhin, wenn der Hund mit Halsband abhaut, man direkt bei Tasso das meldet und daraufhin das Tier schnell wieder zurückfindet und man gar nicht erst auslesen lassen muss. Auslesegeräte haben auch Tierheime und auch Tierärzte, aber eine Privatperson könnte jetzt am Wochenende schwierig irgendwie was unternehmen. Und bei Tasso kann man einfach anrufen, die Nummer melden, die geben die Daten weiter und dann geht eigentlich alles von selbst. Sehr zu empfehlen. Was man noch wissen müsste als Hundeanfänger oder wenn man sich gerade überlegt, ich möchte mir einen Hund anschaffen, dass es Listenhunde gibt. Listenhunde beinhalten Hunderassen, die aufgrund von Auffälligkeiten auf diese Liste gekommen sind, insbesondere wegen Beißvorfälle, wobei nicht so wirklich. Wenn wir die Statistik mal durchgehen, dann sehen wir, dass viele Beißvorfälle mit Schäferhunden oder belgischen Schäferhunden passiert sind. Da muss man allerdings wiederum auch ein Auge zudrücken. Diese Hunde sind Arbeitstiere, oft in der Polizei und die Statistik beinhaltet jeden Beißvorfall. Ja, und deswegen kann man da eigentlich nicht wirklich sagen, dass es nur von Beißvorfällen abhängt, aber auch. Und auf jeden Fall ist halt ein American Stafford oder ein Rottweiler, ein Dobermann, auf diese Liste in Nordrhein-Westfalen gekommen. Auch es gibt unterschiedliche Listen, auch wieder nach Bundesland, informiert euch da ganz genau. Und die haben besondere Auflagen. Sie sind maulkorbpflichtig und leinenpflichtig, wobei es auch Rassen gibt, die stehen quasi auf der Grenze. Und die haben Maulkorbbefreiung, aber Leinenpflicht. Leinenpflicht auch in Gebieten, wo Hunde rumlaufen dürfen, Auslauf oder irgendwelche Freiwiesen, wo das ausgeschildert ist. Ja, und darauf ist zu achten. Also wenn ihr euch so einen Hund holt, habt ihr bestimmte Auflagen, die ihr erfüllen müsst. Zusätzlich ist es wichtig zu wissen, finde ich persönlich, auch wenn es jetzt nicht deswegen daran liegen sollte, dass ihr euch diesen Hund nicht holt, aber ja, wenn man sich einen Hund eigentlich nicht leisten kann, sollte man ihn sich auch nicht holen. Listenhunde haben einen sehr hohen Steuerwert. Also in Düsseldorf weiß ich, dass das bei knapp 1000 Euro liegt im Jahr. Dies beinhaltet halt, dass man vermeiden möchte, dass zu viele dieser Hunde gekauft werden oder adoptiert werden, weil sie halt bestimmte Auflagen erfolgen, weil man eigentlich nicht als Hundeanfänger an diese Hunde gehen sollte. Also ich würde es keinem empfehlen. Habt da lieber Erfahrungen, überlasst das den Profis und schaut lieber nach Hundeanfängerrassen. Also es gibt viele Rassen, wo man sagen könnte, okay, die könnte man wirklich als Anfänger nehmen. Zusätzlich sollte man auch, wenn man sich den Hund anguckt, sei es jetzt im Tierschutz über die Pflegestelle oder über den Züchter oder andere Verkaufsmöglichkeiten, den Hund sich vorher anzugucken, weil auch jeder Charakter unterschiedlich ist. Auch wenn man sagt, der Hund ist eigentlich ein Familienhund, heißt es nicht, dass dieser Hund auch wirklich kinderfreundlich etc. ist. Ne? Also auch charakterisch kann da viel beeinflusst sein. Ja, wenn ihr mehr über Listenhunde wissen möchtet, schaut doch mal ins Internet. Ist jetzt blöd, aber ich möchte jetzt nicht alle Rassen und alle Sachen vorlesen, die da stehen. Also ihr findet dort über Listenhunde, je nach Bundesland, eigentlich alle Informationen, alle Rassen. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es ungefähr 10 sind in Nordrhein-Westfalen. Oft sind es dann halt auch die Mixe, ne? Also wenn diese Listenhundrasse dabei ist, Und wenn diese Rasse auf dieser Liste ist und man mischt es noch mit einem anderen Nicht-Listenhund, dann kann es natürlich trotzdem passieren, dass ihr Auflagen bekommt. Wie ihr schon gemerkt habt, ich hätte mich gerade fast verquatscht. Früher hat man das nämlich anders genannt. Also ich kannte das auch nicht unter Listenhunde, sondern das waren diese typischen Kampfhundrassen. Ne? Und bekannt eigentlich Kampfhund nicht, weil er kämpfen will, sondern weil er zu Hundekämpfen genutzt worden ist. Eine ganz traurige Geschichte. Aber so war es früher. Bekannt auch dadurch, weil ich habe mich mal da durchgelesen, die Zahn oder die Zähne sind irgendwie auch eher so fangmäßig. Also das ist schon so gezüchtet worden für Hundekämpfe. Es ist eigentlich sehr traurig, dass der Mensch das früher so gemacht hat, aber so war es. Und jetzt heißen sie Listenhunde. Und auch ein Listenhund kann ein ganz, ganz, ganz lieber Hund sein. Aber es gibt halt auch Listenhunde, die halt Probleme haben, die eine schlimme Vergangenheit mit sich bringen oder auch einfach viel ausgepowert werden müssen. Und von daher solltet ihr übrigens was im Schnarchen hören im Hintergrund. Das ist Maddie. Aber ich glaube, das ist zu leise. Das hört man. Ich gehe gleich mal mit dem Mikro dran. Vielleicht hört man es ja doch. So, was könnt oder solltet ihr noch wissen als Hundeanfänger? Wenn ihr euch einen Hund holt, empfehle ich euch die Hundeschule oder einen Hundetrainer. Das müsst ihr selbst wissen, ob ihr direkt in eine Hundeschule geht oder zum Hundetrainer. Ich persönlich befürworte die Hundeschule alleine wegen dem paar Wochen bis ein Jahr, weil sie da mit Junghunden im gleichen Alter zusammen sind, was sehr wichtig ist. Also weil ne, die Hunde wollen spielen und mit älteren Hunden geht das nicht immer so, weil die das nicht immer wollen. Von daher kann ich da nur empfehlen, macht zumindest das erste Jahr in der Hundeschule und danach könnt ihr ja weiter gucken. Ich habe später dann auch, als ich gemerkt habe, ich habe Schwierigkeiten, weil mein Schäferhund damals halt sehr eine sehr große Aggression in sein Territorium so gehabt hat, insbesondere eine Leinenaggression, und bin dann zu einem separaten Trainer gegangen, weil ich halt bevorzugt habe, direkt Einzeltraining zu bekommen. So, was es noch wichtig ist, ist, wenn ihr einen Hund habt, wie gesagt, geht zum Hund, also zum Hundedog, geht zum Tierarzt. Oder auch, ich habe jetzt leider gehört, aufgrund von Corona, dass viele Annahmestopp haben, weil sie einfach viel zu viele Hunde haben oder viel zu viele Tiere zurzeit halt haben. Ruft bei den Kliniken an, die müssten euch eigentlich immer aufnehmen. Also da ist ja meistens sehr groß, also sehr viele Tierärzte. Von daher geht dorthin, lasst euch auf jeden Fall einen Termin geben, lasst euch, also prüft den Hund, ob er wirklich gesund ist, wenn ihr ihn habt. Das ist ganz wichtig. Dann gibt es natürlich noch Hutas. Hutas sind Hundetagesstätten. Also bekannt ist das eigentlich auch, dass man Gassigeher hat. Und Hutas ist so dieses neue Wort wie Kitas. Also das sind Hundetagesstätten, wo man halt den Hund hinbringen kann, wenn man arbeiten muss, wenn man Urlaub hat. Informiert euch auch da, wenn ihr das in Anspruch nehmen wollt, dass ihr prüft, ist das euch wirklich, also nicht nur vom Preis her und wie sieht das da aus vor Ort, sondern sind euch die Leute dort sympathisch? Habt ihr so ein bisschen das Gefühl, mit den Hunden wird gut umgegangen? Und achtet auch darauf, wenn ihr, ich möchte jetzt keiner Huta irgendwas unterstellen, aber wenn ihr eurem Hund dort abgegeben habt und wiederbekommt, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Man weiß nie, ne? Die Hunde sind dort ohne eure Aufsicht und von anderen beaufsichtigt, mit anderen Hunden zusammen. Man weiß nie, ob der Hund das gut verträgt oder schlecht verträgt. Von daher würde ich da immer ein bisschen schauen. Zum Punkt, ich übernehme einen Tierschutzhund aus dem Verein. Super Sache, bin ich voll dafür. Aber das ist nicht mal ebenso einfach zwischen Tür und Angel getan, weil dann tut ihr weder euch noch dem Hund einen Gefallen, geschweige dem Verein. Sich einfach zu melden, wenn man einen süßen kleinen Hund sieht und dann kurzfristig wieder zurückzuziehen, ist schon das Allerletzte. Also der Verein macht sich da die Arbeit. Der Hund wird quasi ja auspackfertig, also wirklich mit Papieren, Impfung, allem fertig gemacht in dem Land, wo er lebt, wo er eventuell Schlimmes erlebt hat. Vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Ist ja auch mal ein bisschen altersabhängig. Auf jeden Fall muss man da das ganz ausführlich sich überlegen, möchte ich einen Hund aus dem Tierschutz? Was bedeutet das? So, was das bedeutet, so ein paar Punkten kann ich euch ein bisschen ans Herz legen. Es bedeutet, ihr bekommt einen Hund, der eventuell traumatisiert ist, der Angstaggression hat. Das heißt, die schnappen, aber nicht, weil sie aggressiv sind, sondern weil sie Angst haben. Und denkt nicht nur, ach ja, ich bin ja ein guter Mensch, was soll der mir schon tun? Es reicht eine Optik, es reicht eine gleiche Handbewegung, was einer ihm angetan hat, was Negatives ausgelöst hat bei dem Hund. Von daher achtet oder seid vorsichtig, wenn ihr einen neuen Hund bekommt. Wir haben das so gemacht, wir haben Maddie damals bekommen über den Transporter, haben unsere Hunde weggetan und haben sie rausgelassen im Wohnzimmer und ihr komplette Luft gelassen, ihr Wasser hingestellt und ein bisschen was zu essen und haben sie erstmal machen lassen. Wir haben sie nicht angefasst, nicht geknuddelt, nicht irgendwie betätschelt oder so, sondern wirklich erstmal gelassen. Und Maddie war zum Glück ein Hund, der kam zu uns, sehr klapprig, 10 Kilo Untergewicht, sehr krank, was wir ja erst im Nachgang wussten, dass sie so krank ist. Und ist auf mich zugekommen und hat sich direkt streicheln lassen. Sie hat nicht gebissen, sie hat keine Anzeichen gezeigt, dass sie Angst vor uns hat, sondern sie war einfach menschenmäßig dankbar, dass ich da bin. Oder dass sie jetzt hier ist. So. Die Zusammenführung mit den anderen Hunden haben wir dann draußen gemacht. Also wir sind dann mit ihr in den Park, was sehr lange gedauert hat, weil sie wirklich sehr wackelig war. Aber wir haben für uns entschlossen, wir können das nicht. Wir können nicht in unseren eigenen 4 Wänden von dem Revier unserer beiden Hunden einen neuen Hund einfach reinlassen. Wir gehen in den Park, es war auch spät, es war schon abends. Sie hat das Geschirr angehabt und ein Sicherheitsgeschirr auch, damit sie nicht abhauen kann, ein Halsband. Viele würden euch wahrscheinlich den Tipp geben, nein, geht jetzt bloß nicht mehr raus. Ich finde, man muss es selbst wissen. Entscheidet euch für euch selbst, wie ihr das handhaben wollt. Weil in den eigenen 4 Wänden kann das von euren eigenen Hunden missverstanden werden. Und der Neuling wird als Angriff gesehen. Ich weiß halt bei meinen, dass sie nicht einfach allen hier tolerieren. Also die würden einen Fremden Hund nicht einfach hier in meine Wohnung lassen. So. Deswegen sind wir rausgegangen, haben ein bisschen lange gebraucht, weil sie halt schon sehr wackelig war. Sie war aber froh, sie konnte Pipi machen, sie konnte schnuppern, also es tat ihr eigentlich gut. Daraufhin kam dann mein Freund erst mit Didi dazu und die hat das eigentlich voll ignoriert. Und auch Charlie, der dann dazu kam, hat sie eigentlich auch erstmal nur so ein bisschen beschnuppert, aber eigentlich so, ja okay, die ist jetzt da, wir sind aber im Park, finde ich viel cooler. So, danach sind wir alle zusammen gleichzeitig reingegangen. Und somit war das erste Eis gebrochen, dass immer mal was sein kann, wie zum Beispiel, das ist meine Wiese, das ist mein Fußball oder Ballspielzeug oder Futter. Das ist klar, dass nochmal ein bisschen was passiert ist, ist eigentlich, ja, ne, die müssen das erstmal akzeptieren, dass jetzt hier jemand lebt und das dauert ein bisschen. Aber es hat geklappt. Auch da, wenn ihr sagt, ihr seid überfordert, holt euch irgendwie ein Professionelles dazu. Übt es schon mal mit fremden Hunden, dass ihr sagt, okay, nee, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt schon einen Hund habe und ich möchte einen Zweithund haben, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Dann fragt irgendwie andere, die noch nie in eurer Wohnung waren und sagt, hey, könntest du mich mal besuchen kommen? Ich will wissen, wie mein Hund reagiert. Übt es am besten, gemeinsam draußen sich zu treffen, anschließend reinzugehen. Ich finde so ein bisschen, das ist die beste Lösung. Wenn ihr sagt, euer Hund hat sowieso gar keine Aggressions- oder irgendwie Probleme damit, dann probiert es direkt als Besuch aus. Aber ihr solltet da ein bisschen vorbereitet sein. Finde ich persönlich, ist es sehr wichtig, ansonsten ist es sehr stressig. So, wenn ihr den Tierschutzhund übernehmen wollt, lest ausführlich den Vertrag vom Tierschutzverein durch. Ihr werdet eh vorher einen Bogen bekommen, wo ihr eure Angaben macht. Dieser ist auch, finde ich, sehr wichtig, weil man wissen muss, gibt euer Vermieter die Zustimmung, dass ihr einen Hund überhaupt halten dürft. Seid ihr so von der Wohnlage her, dass man euch diesen Hund, den ihr euch aussucht, auch wirklich geben könnt? Das ist nicht kritisch gemeint gegen eure Person, sondern es ist halt schwierig, einen großen Hund zum Beispiel in eine Wohnung zu oder auch noch in eine höherstöckige Wohnung, also auf einem mehreren Etagenbereich, zu haben, und auch ohne Garten ist immer ein bisschen blöd. Also man sollte da schon ein paar Voraussetzungen haben, dass gerade halt je nach Rasse und Hund es halt optimal ist für ihn. Seriös, finde ich, sind für mich persönlich Tierschutzorganisationen, die eine Vorkontrolle machen, die sich das wirklich vorher anschauen und wo ihr diese Person auch noch ganz viel fragen könnt, ne? Weil das sind meistens Leute, die auch Erfahrungen haben, die selbst Hunde von diesem Tierschutz adoptiert haben. Da könnt ihr viele Fragen stellen. Wichtig ist auch, dass ihr eine Ansprechperson habt in dem Verein, dass ihr sagen könnt, ihr könnt da immer anrufen, selbst wenn der Hund dann da ist, dass ihr halt immer wieder die Möglichkeit habt, euch Infos zu holen oder nochmal nachfragen zu können. Und ja, dann war es das eigentlich zu diesem Tierschutzthema. Also das ist so schon das, wo ich sagen kann, wenn ihr das berücksichtigt und ihr nicht einfach auf Teufel komm raus quasi einen Hund angedreht bekommt, wirkt das schon professionell. Also, ne, es ist halt auch so eine Gefühlssache vielleicht, ob man sich mit den Menschen dort versteht, wenn man mit denen telefoniert oder schreibt. Und ich persönlich finde es auch gerade schade. Ich hatte letztens auch einen Post bei Facebook gemacht bei einer Dame, die einen sehr guten Text geschrieben hat. Und da habe ich auch drunter gepostet, dass ich es inzwischen sehr schade finde, dass ich kann das Elend verstehen, was die Tierschutzvereine dort drüben bewältigen müssen. Nichtsdestotrotz muss man wirklich darauf achten, dass man Hunde vermittelt an Stellen, wo es passt. Also man kann einen Angsthund nicht in eine Familie mit Kindern lassen, das geht nicht. Das ist, also dieses Teufel komm raus vermitteln, weil das nächste Elend steht schon vor der Tür. Ich meine, durch Kastrieren wird schon viel gemacht, dadurch verhindert man einiges, aber ich glaube, wenn man das Elend bewältigen will in den Ländern, wo es halt vorhanden ist, dann muss man eigentlich, glaube ich, eher in die Politik rein und da mal Gesetze schaffen und Strafen schaffen, wenn man mit den Tieren so umgeht, wie dass man das Elend immer weiter findet. Ich meine, das ist schwer, da irgendwelche Initiativen zu treffen, ich glaube aber auch, das kann man. Was ich halt schlimm finde, ist dann Familien zu hören, die verzweifelt sind, weil sie sagen, sie sind mit ihrem Hund überfordert und total alleingelassen oder man interessiert sich am Ende gar nicht mehr. Wenn der Hund vermittelt ist, ist den Tierschutzverein das egal. Das sollte nicht sein. Die sollten natürlich Zeit dafür haben, sich irgendwie weiterhin darum zu kümmern, Ansprechpartner zu sein, auch wenn die Zeit nicht da ist. Ich weiß, es ist alles schwer und es ist alles auch noch ehrenamtlich. Ich verstehe auch nicht, warum nicht auch unsere Regierung eventuell sich damit ein bisschen einbringt, weil es geht ja auch hauptsächlich oft ja um Europa. Also wir holen Tiere aus Rumänien, Bulgarien, das ist Europa. Und ich finde, da muss man zusammenhalten und ja, also mich macht es traurig zu hören, wenn ich mitbekomme, dass ein Hund ein Wanderpokal wird, weil er einfach nicht vorher genau gecheckt wurde. Hat der Angst? Ist das ein Beißer? Ist es ein Angstbeißer? Kann der mit Kindern? Kann der mit Katzen? Und so weiter und so fort. Oft wird ja schon geschaut, wie das Tier ist, aber wenn sie frisch gefunden sind, direkt vermittelt sind, was will man über den Hund denn aussagen? Das ist so zack, 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 zack. Der Hund konnte ja gar nicht er selbst sein, weil er halt so schnell gewandert ist. Also, nichtsdestotrotz möchte ich jetzt nicht abwägen, dass ihr euch einen Tierschutzhund holt. Mir ist es nur persönlich sehr wichtig, dass ihr euch genauestens informiert. Und das solltet ihr aber natürlich auch, wenn ihr einen Hund holt vom Züchter oder von anderen Stellen, also auch Tierheimen und so. Wobei ich finde immer wieder, die Tierheime bei uns in Deutschland sind schon so, dass sie sich sehr lange kümmern und sehr genau prüfen, ob das wirklich passt und halt auch sich da Zeit nehmen. Aber Tierheime sind halt auch stadtgefördert oder bezirksgefördert und Tierschutzvereine, die leben von Spenden. Und das ist alles wieder ein bisschen was anderes. So. Zum Thema Gesundheit kann ich noch sagen, macht euch schlau, wenn ihr überlegt, einen Hund zu adoptieren oder schon adoptiert habt, ob ihr sagt, ihr möchtet eine OP-Versicherung abschließen oder auch eine Krankenversicherung, beides ist der Fall. Informiert euch da mal auf den Seiten, das hat sehr, sehr, sehr groß zugenommen, diese Krankenversicherung. Also ich habe mir letztens auch Infos geholt und war überwältigt, wie viele Anbieter es inzwischen gibt. Es ist natürlich auch immer eine preisliche Frage. Aber da muss man sich auch sicher sein, ob man das möchte. Und es ist auf jeden Fall einfacher, wenn der Hund später mal irgendwie erkrankt oder einen Unfall hat und operiert werden muss, dass man dann halt die Kosten spart. Nichtsdestotrotz kostet es jetzt auch viel Geld, wenn man monatlich dann einen Beitrag zahlt. Krankenversicherung mehr wie OP-Versicherung. Aber da muss man sich selber ein bisschen schlau machen. Ich persönlich habe keine, aber das liegt bei meinen auch daran, ich wäre sehr schnell hochgestuft worden. Maddie wäre gar nicht mehr reingekommen mit ihren 10 Jahren. Didi ist eine Hunderasse, die hat Probleme mit ihren Zähnen. Und bei Charlie ist halt wegen großer Hund auch schon, also da muss ich sagen, es ist ulkig, dass ein kleiner Hund genauso teuer ist wie ein Charlie, also ein großer Hund. Aber ich fahre eigentlich damit, dass ich sage, ich möchte keine Versicherung haben, weil ich lege eher Geld selbst zur Seite und wenn es dann mal kommt, dann kommt's und dann habe ich das Geld und so ist es halt, wie eine Versicherung halt ist, ne? Wenn man halt es nicht nutzt, dann ist das Geld halt weg. Ich meine, es dient ja dazu, so funktionieren Krankenversicherungen, nur dadurch, dass wir alle einzahlen, kann das gemanagt werden, aber ja, man muss es halt für sich selber so ein bisschen schauen. Es ist auch ein Unterschied, ob man im hohen Alter erst eincheckt in so eine Versicherung oder ob man vorher mit als Welpe schon dabei ist. So, dann noch ganz kurz, die grundsätzliche Ausstattung, die ihr zu Hause haben solltet, ist mir nämlich auch schon oft rede ich darüber mit anderen Menschen, wo ich denke, das weiß man doch. Wenn ihr es nicht weißt, ich würde es keinem übel nehmen, weil natürlich, Anfänger ist Anfänger, woher will das wissen? Aber ihr solltet haben ein Hundebett oder ein Hundekörbchen, ein Napf, das heißt ein Wassernapf und ein Futternapf. Nehmt auch erstmal die Standardsachen. Ihr werdet gucken, ob ihr dann später sowas wie Anti-Schlingnapf braucht oder andere separate Sachen. Holt einfach erstmal standardmäßig Wasserfutternapf, ein Halsband und ein Geschirr. Ich kann es nur empfehlen. Also holt beides. Ihr werdet in Situationen kommen, wo ihr sagt, boah, hätte ich da mal lieber ein Geschirr. Ne, sei es zum Tierarzt, wo der Hund nicht wirklich gern rein will oder irgendwie andere Sachen. Es gibt auch, wenn man später Hundesport machen will, bestimmte Geschirre, die man sich da aussuchen kann oder doch lieber das Halsband. Ich empfehle immer, nehmt beides. Eine Leine ist natürlich ganz wichtig. Auch da sage ich nur, fangt an mit der Standardleine, die ihr auf 3 Stufen verstellen könnt und nicht direkt mit einer Flexi oder so ein Gedöns. Nehmt einfach eine normale Leine, bitte. So, empfehlenswert wäre natürlich auch, finde ich persönlich, ein Erste-Hilfe-Kasten für den Hund. Ich kann es euch nur ans Herz legen, macht auch mal einen Kurs. Es gibt bei Tierärzten den Erste-Hilfe-Kurs für Hunde, damit ihr Bescheid wisst, was mache ich bei einer Vergiftung, wie setze ich mal einen Verband oder einen Druckverband. Dieses Wissen ist eigentlich Gold wert. Und meistens bekommt man nach dem Kurs auch so ein Erste-Hilfe-Set. Ich habe dieses Erste-Hilfe-Set auch, aber man kann sich das auch kaufen, ganz normal. Ja, was ihr auch da haben solltet, ist natürlich Futter. Geht erstmal hin, wenn ihr einen Welpen habt, kauft klassisches Welpenfutter, guckt, informiert euch, lasst euch ein bisschen beraten vielleicht bei den Fachgeschäften, was man gerade so empfiehlt oder so und fangt auch erstmal ein bisschen mit Trockenfutter an und dann mit Nass, weil die meisten Hunde haben erst, also gerade aus dem Tierschutz kriegen das Trockenfutter und erst dann kann man 50-50, 80-20 gucken, dass man dann übergeht auf ein anderes Futter. Zu empfehlen wäre auch später zumindest, ich meine, ich kann es halt immer nur aus meinen Erfahrungen erzählen, ist ein Maulkorb oder eine Maulschlaufe. Ich habe die, allein wenn es heißt, ich muss zum Tierarzt, dann brauche ich sowas. Gerade Charlie, der große Angst hat, seitdem er kastriert wurde, dem muss ich halt sowas mitbringen. Also auch Hunde, die schon Tierarzt vorher kennengelernt haben, haben eventuell Angst, schnappen danach, wenn sie gespritzt werden wegen Impfen oder so. Natürlich haben die Tierärzte oft die Sachen auch vorhanden, aber es gibt auch andere Situationen, muss ich sagen, wo ich immer mal gesagt habe, oh, hätte ich da jetzt lieber einen Maulkorb gehabt oder eine Maulschlaufe, damit es halt nicht zu Schlimmen kommt. Ne? Also ich sag mal so, ich musste bisher zum Glück nur mit Didi mal zum Hundefriseur. Das habe ich damals mal gemacht, um zu gucken, wie sie geschoren wird und so. Und da hat sie jetzt keine Maulschlaufe gebraucht. Aber ich wüsste, wenn ich mit Charlie gehen würde, bräuchte ich vermutlich eine, weil der würde sich dann nicht einfach so anfassen lassen und mit Föhn und so. Nee, das wird nicht gehen. Ja, was ihr so generell noch braucht an Rahmenbedingungen, ist halt Zeit. Ihr braucht mega viel Zeit. Viele Tierschutzvereine bitten auch, nehmt euch, wenn ihr den Hund bekommt, eine Woche Urlaub, damit ihr einfach Zeit habt, ihm alles beizubringen, so zumindest die ersten Sachen, wie dass er nicht in die Wohnung macht. Oder ihr werdet halt auch, das habe ich auch schon hinter mir, wenn ihr einen Welpen habt, alle paar Stunden nachts mal raus müssen, weil er muss. Ihr könnt froh sein, wenn er sich meldet. Manchmal merkst du einfach, die wandern und dann weißt du, oh, okay. Also nehmt euch Zeit. Was ihr auch braucht, und tut mir leid, wenn ich das Thema anspreche, vielen wollen es nicht hören, weil sie meinen, das geht auch irgendwie so. Nein, ihr braucht Geld. Ihr braucht wirklich Geld. Also bei uns, wir sagen immer, unsere Hunde sind unsere Urlaube so ein bisschen. Weil dafür fahren wir halt nicht so oft in Urlaub, weil dann mal ein Tierarzttermin ansteht, weil dann mal irgendwie was Größeres ansteht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, das war jetzt kein Riesenbetrag, aber damit Maddie besser ins Auto einsteigt, habe ich halt eine Hunderampe ersteigert und bei eBay und auch gebraucht. Manche Sachen sind gebraucht auch vollkommen in Ordnung für die Hunde. Aber das ist halt auch sowas, ne? Das habe ich gar nicht vorher eingeplant und das brauchte ich aber jetzt, weil ich gemerkt habe, nein, so einfach ins Auto kommt die nicht mehr. Ich muss sie immer hochtragen, das ist immer ein Drama. Von daher, man braucht halt Geld. Und gerade meine, also gerade wenn es dann um die Gesundheit geht, ne? Ein Tierarzt standardmäßig mit Impfen kostet vielleicht 80 Euro. Aber wie Charlie es vor ein paar Wochen hatte mit Klinikaufenthalt wegen irgendwas am Magen, keine Ahnung was, aufgebläht und über Nacht bleiben und Fieber bekommen und Infusionen, das sind dann ganz schnell mal ein Wochenende 2000 Euro. Das geht ruckizucki. Und von daher braucht man das schon. Also ansonsten ist man schon aufgeschmissen. Ja, wichtig ist auch immer die Erlaubnis vom Vermieter zu haben, wenn ihr in einer Mietwohnung wohnt, weil sonst kann es echt Ärger geben. Und eigentlich ist es gar nicht so, dass ein Vermieter das verbieten kann, reingesetzt, also rein rechtlich gesehen. Es gibt da Gesetzesurteile oder Gerichtsurteile, die halt sagen, nein, der darf das gar nicht mehr verbieten. Ausnahme ist natürlich, wenn er dann bellt, wenn er auffällt, wenn er ein Treppenhaus scheißt und so. Das ist halt dann kann der wirklich sagen, nein, also das geht nicht, dieser Hund kann hier nicht leben, wenn sich andere belästigt fühlen. Aber man sollte halt schon allein des Friedenswillens das Okay des Vermieters haben. Ihr solltet euch klar machen, was bedeutet das, wenn man selbst mal erkrankt ist oder mal Urlaub hat oder man muss ins Krankenhaus oder in die Reha oder weiß ich nicht was. Was ist mein Plan B? Wer kann sich kümmern? Gebe ich den Hund in eine Huta? Habe ich jemanden, der den übernimmt so lange? Also ne, quasi eine Vertretung irgendwie. Kann ich das organisieren, wenn ich mal krank bin, dass der Hund irgendwie von einem Nachbar dann ausgeführt wird oder einem Familienmitglied oder von Freunden? Oder kann ich das, ne, muss ich mir da Gedanken machen, dass ich das bezahle? Auch hier wieder Thema Geld. Dann ist auch die Frage, ein Hund wird, ich sag jetzt mal im Durchschnitt, je nach Rasse, Und ich hoffe jetzt toi 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 nicht, dass er krank wird oder irgendwas hat. Sagen wir mal, wird er 10 bis 15 Jahre alt, je nachdem. So. Macht euch Gedanken, wie seht ihr euch denn in 10 Jahren? Wollt ihr auswandern? Wollt ihr eine Familie gründen? Was ist in 15 Jahren, ne, wenn ihr dann wirklich einen alten Hund habt? So. Und seid euch das bewusst, was ihr dann da habt. Also ne, ein kleiner Welpe ist ja süß. Aber in 4 Jahren will der auch noch seine Aufmerksamkeit und raus. Und auch Urlaub machen. Machen wir das dann mit Hund nach Holland oder innerhalb Deutschland? Oder wird er in die Huta gebracht und wir fahren nach Mallorca oder fliegen nach Mallorca? Ne? Also seid euch da ganz, 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 ganz klar, dass ein Tier alt wird und dass ihr da immer noch Zeit verbraucht und immer noch euch kümmern müsst. Und das soll auch gar nicht negativ klingen, dieses immer noch. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Euphorie ist immer am Anfang und dann nimmt das ab. Und das finde ich voll traurig. Und spätestens bei einer Trennung, wenn man sich irgendwie, wenn man als Ehepaar oder als Partner zusammen zu zweit sich einen Hund holt und man trennt sich, weil es einfach nicht mehr passt, ja, dann wird das Tier dann das Scheidungskind so ein bisschen und landet im schlimmsten Fall im Tierheim, weil der eine will den Hund nicht, der andere kann ihn nicht mitnehmen. Das ist immer doof. Seid euch da ein bisschen im Klaren, weil ihr tut eurem Hund keinen Gefallen, wenn es irgendwann später so eine große Lebensveränderung gibt, dass halt das Tier dann ja in neue Hände kommen muss. Es ist manchmal nicht vermeidbar, ne? Jeder Mensch weiß nicht, was die Zukunft bringt und ob man krank wird oder so. Aber wenn ihr euch da schon ein paar Überlegungen gemacht habt, wie ihr euer Leben leben wollt oder ob ihr nochmal beruflich Karriere machen wollt oder in eine Branche einsteigt, wo ihr viel wegfahren müsst, seid euch da bewusst, ihr habt diesen Welpen, den ihr da vor euch habt, nicht irgendwie 2-3 Jahre, sondern 10, 15 Jahre im schönsten Fall. Ja. Und ich aus Erfahrung, gut, dann wäret ihr keine Hundeanfänger mehr, aber solltet ihr schon einen Hund haben zu Hause und ihr möchtet einen Zweithund oder einen Dritthund oder noch mehr, seid euch bewusst, dass euer Hund vielleicht nicht so begeistert ist wie ihr, ne? Dass ihr dann ein bisschen trainieren müsst, dass das gut harmonisiert wird und dass ihr halt, ja, dass man auch ein bisschen so alles doppelt hat, ne? Also die werden nicht aus einem Napf fressen. Die Kosten werden halt steigen und ihr solltet da schon euch vorher sehr genau informieren, ob ihr das möchtet oder nicht. ich persönlich hatte halt vorher, also als Didi da war, hatte ich schon den Jack, den Schäferhund. Das war auch eher so ein bisschen Zufall und es hat aber funktioniert. Aber ich arbeite auch sehr intensiv damit, dass das hier funktioniert, auch jetzt mit der Dreiertruppe, die wir hier haben. Jeder bekommt hier seine Aufmerksamkeit, jeder bekommt auch mal die Einzelrunde. Also ich gehe grundsätzlich, wenn ich alleine bin und nicht mein Partner mitgehen kann, dann gehe ich mit zwei Hunden, entweder Charlie und Didi oder Maddie und Didi. Und dann bekommt halt der andere seine Einzelrunde. Gestern war es so, da hatte ich so den Tag geplant, dass ich gesagt habe, so, ich gehe mit jedem eine Einzelrunde, damit die einfach dann mal in Ruhe auch schnuppern können, Hundefreunde treffen können, die der andere nicht gerade wegbellt. Und ich nehme mir halt wirklich Zeit. Aber ich gehe dann auch teilweise 3-4 Stunden am Tag für die dann spazieren. Und das ist dann nur eine Runde. Wenn man dann abends auch nochmal mit dem Partner eine Stunde rausgeht zur Abendrunde, ist der Tag halt schnell weg. Es ist aber auch schön. Also es ist wirklich schön zu sagen, gerade jetzt auch, ne, ich meine, ich möchte jetzt keinen irgendwie imponieren in der Corona-Zeit, sich einen Hund zu holen, aber ich persönlich bin froh, dass ich meine Hunde habe. Ich war aber immer schon ein Mensch, der gesagt hat, ich brauche zu Hause meine Hunde und ob es jetzt einer oder drei sind, ist jetzt mal so dahin. Aber ich bin froh, dass ich sie alle drei jetzt habe und ich finde es schön, dass es halt zu Hause nicht nur ruhig ist und ich habe auch kein Problem damit, dass ich halt einmal die Woche hier sauge, weil sie geben unheimlich viel zurück und das ist halt sehr schön und es ist halt unsere Familie, also wir sind hier eine Familie mit den Hunden zusammen, auch wenn jetzt manche wahrscheinlich den Kopf schütteln und denken, nee, aber es ist so, also ein Hund sollte nicht vermenschlicht werden und ist auch kein Kinderersatz. Aber es ist ein Familienmitglied und es ist einfach schön. So, das dazu. Und jetzt gucke ich mal, ob man das noch hört. Moment, ich wandere mal eben. Ob man sie schnarchen hört. Moment. Ach nein, jetzt bist du wach geworden. Okay, das klappt dann vielleicht mal das nächste Mal, dass ich auch einen meiner Hunde mal mit im Mikro habe. Aber Maddie ist jetzt wach geworden. Das klappt dann wohl nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und bis bald.